möchte dazu sagen, dass dieses Thema heute Abend jeden betrifft, der hier sitzt, aber auch alle diejenigen, die außerhalb dieser Wände sind und überhaupt auf der ganzen Welt. Was für ein interessantes und ein ganz wichtiges Thema, was wir heute haben. Ich habe mich gefreut darüber. Als ich über den Text nachdachte, da fiel mir ein, dass ich die größte Zeit meines Lebens neben einem Friedhof gewohnt habe. Ich habe meine Kindheit verbracht in einem Dorf und neben einem Friedhof. Das war wie mein zweites Zuhause. Ich habe fast jede Beerdigung mitgekriegt und verfolgt und jedes Mal am Grab gestanden. Ich habe wirklich hunderte Beerdigungen miterlebt. Es war auch interessant für mich als kleiner Junge. Und jedes Mal, denke ich, stand die Frage, und das nicht nur bei mir, bei jedem, der neben diesem Grab stand, war es das, wenn man jetzt versenkt wird? Oder gibt es etwas mehr? Ich war auch auf der Suche nach dieser Antwort. Durch die Beerdigung fand ich diese Antwort nicht. Aber eines Tages fand ich diese Antwort. Und Jesus spricht in einem Gleichnis in Lukas 16 auch von einem Ereignis, wo Menschen starben. Und das wird jeden von uns betreffen, es sei denn, dass der Herr bald kommt und einige werden dann eben entrückt. Aber sonst sind wir alle diesem unterlegen. Ich möchte lesen aus Lukas 16, Vers 9, ab Vers 19. Es war aber ein reicher Mann und er kleidete sich in Purpur und feiner Leinwand und lebte alle Tage fröhlich in Prunk. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag an diesem Tor voller Geschwüre. Und er begehrte sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er in den Hades seine Augen aufschlug und in der Qual war, sieht er Abraham vom Weiten und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er sich die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allem ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Er sprach aber, ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablege, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sprach, sie haben Mose und die Propheten, mögen sie die hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er sprach aber zu ihnen, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht.
Wir haben heute Abend schon gehört, wie schnell unser Leben zu Ende sein kann. Ein Mann in meiner Heimat ging zum Arzt. Er war so etwa 50 Jahre alt und ließ sich mal durchchecken, wie man so sagt. Und der Arzt tat das gründlich und gratulierte ihm hinterher und sagt zu ihm, ich gratuliere Ihnen, mit Ihrem Herzen können Sie 100 Jahre alt werden. Sie ahnen schon, was passierte. Am nächsten Tag Herzinfarkt. Nichts ist so sicher wie der Tod und nichts so unsicher wie das Leben. Ich studiere manchmal die Todesanzeigen in der Zeitung. Es interessiert mich immer wieder, was da so geschrieben steht. Und achten Sie mal drauf, wie oft es da heißt, plötzlich und unerwartet. Wer kann uns nun über das Leben nach dem Tode Auskunft geben? Sollen wir Parapsychologen fragen, wie Professor Bender in Freiburg, der einen Lehrstuhl hat für Parapsychologie? Das ist so diese Wissenschaft von den übersinnlichen Dingen. Sollen wir Okkultisten fragen, die auf verbotenem Weg ins Jenseits vorstoßen, vielleicht mittels einer spiritistischen Sitzung oder so etwas? Das wollen wir auf keinen Fall tun. Oder sollen wir Frau Dr. Elisabeth Kübler-Ross fragen, die Schweizer berühmte Sterbeforscherin, die in ihren Büchern, die alle Bestseller wurden und Welterfolge, geschrieben hat, wie sie solche interviewt hat, die schon einmal tot waren angeblich. Die waren nicht wirklich tot, die waren nur in einem Zustand, den man vielleicht klinischen Tod nennen kann. Und dann berichten die alle, wie sie dann in ein Licht kamen und in eine Wärme und wie ihnen ganz wohl wurde. Und kein Wort von Gericht, kein Wort von Verantwortung vor Gott. Diese Bücher sind Verführung. Die verführen ungezählte Menschen. Diese Frau, diese Autorin der Bücher, hat selber zugegeben, dass sie eine Spiritistin ist, dass sie einen Geist hat, von dem sie sich führen lässt. Und die Bücher von solchen Menschen werden heute gedruckt zu Millionen und gelesen und der Botschaft wird geglaubt. Wem sollen wir fragen? Wo sollen wir Auskunft holen? Ich bin so froh, dass kein Geringerer als Jesus Christus selbst uns Auskunft geben kann und geben will in seinem Wort. Sein Wort ist zuverlässig. Wenn wir der Bibel vertrauen, haben wir Felsengrund unter unseren Füßen, im Leben und auch im Sterben. Denn er hat selbst gesagt, er werden Himmel und Erde vergehen, als wie das seine Worte vergehen. Wir haben vorhin von Walter Baer gelesen, bekommen diesen Abschnitt aus Lukas Kapitel 16 von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Wir betrachten zunächst den Reichen. Dieser Reiche, sein Name wird nicht genannt. Im Himmel kannte man ihn nicht. Hier auf der Erde stand er in der Zeitung und alle kannten ihn und verbeugten sich. Sein Name war im Himmel nicht bekannt. Er wird einfach nur genannt, der reiche Mann. Er hatte hier auf der Erde Nahrung und Kleidung im Überfluss, hohen Lebensstandard, Freude und irdisches Lebensglück, ein Platz an der Sonne. Und da müssen wir ein Missverständnis vorbeugen. Dieser reiche Mann wachte nicht in der Hölle auf, weil er reich war, sondern weil er ohne Gott, ohne eine persönliche Beziehung zu Gott, in die Ewigkeit gegangen war. Aber vielleicht war sein Reichtum das größte Hindernis gewesen, eine solche Beziehung zu Gott zu suchen und zu finden. Aber eines Tages starb er nun. Es gab eine Riesenbeerdigung in dem Ort, vielleicht wie man sie nie gesehen hatte. Eine Litanei von Lobreden wurden gehalten an seinem Grab. Übrigens darf ich das mal hier deutlich sagen. Es wird leider nirgendswo so viel gelogen wie auf Friedhöfen. Zum Glück wird da nicht immer gelogen. Aber oft. Ich bin selbst bei einer Beerdigung gewesen, da wurde ein Mann beerdigt, den ich gut kannte. Und ich dachte, ich höre nicht richtig. Ich dachte wirklich, ich bin in einem falschen Film. Man hätte meinen können, hier wird der frömmste Mann des ganzen Ortes beerdigt. Aber ich hatte ihn gekannt. Es war ein Trinker, der zu Hause seine Frau geschlagen hatte, dass sie manchmal 2 Wochen nicht unter die Leute gehen konnte. Und da wurde er beerdigt. Und man dachte, der frömmste Mann sei jetzt gestorben. Was wird da alles zusammengelogen auf den Friedhöfen? Aber Gott sieht die ganze Wahrheit. In Wirklichkeit brannte dieser Mann schon im ewigen Feuer. Bis hierhin spielt der Bericht in diesseits und nun wechselt er nahtlos ins Jenseits, in jene unsichtbare Welt, die genauso Wirklichkeit ist wie die Welt, in der wir jetzt alle noch sind. Diese Welt, die wir mit unseren 5 Sinnen fassen können. Aber die jenseitige Welt, die ewige Welt ist genauso Wirklichkeit. Und wir fragen heute Abend, wie sieht nun dieser Ort aus, an den die Verlorenen kommen? Ich muss das deutlich sagen, es gehört zu einer solchen Veranstaltungsreihe, dass darüber einmal ein ganz offenes Wort gesagt wird. Wir wollen hier eine ganze Woche lang das Evangelium von der Liebe Gottes verkündigen. Aber wir müssen auch einmal mit aller Deutlichkeit den Ernst der Seite beleuchten, dass die Bibel auch davon spricht, dass es ein Verlorengehen gibt, eine Verdammnis, eine Hölle. Früher hatten die Menschen Angst vor der Hölle. Vor 100 Jahren, 200, 300 und so weiter, hatten die Menschen Angst vor der Hölle. Heute haben die Prediger Angst davor, über die Hölle zu predigen. So hat sich das geändert. Und ich will keine Angst haben davor, denn niemand hat ernster und deutlicher über die Hölle gepredigt als Jesus Christus selbst. Lesen Sie nur einmal das Matthäusevangelium. Lesen Sie die Bergpredigt, wie ernst er dort über das Verlorengehen spricht. Über einen breiten Weg, der zur Verdammnis führt. Und einen schmalen, der zum Leben führt. Und auf dem breiten sind viele und wenige auf dem schmalen. Wie sieht nun der Ort aus, an den die Verlorenen kommen? Wir sollten gut zuhören, dann werden wir am Ende dieses Abends wissen, warum wir uns bekehren sollten und auch zu wem. Wir sehen hier, der Ort der Verlorenen ist ein Ort des Bewusstseins, nicht der Vernichtung. Es heißt hier, der Reiche hob seine Augen auf in seiner Qual. Er öffnete die Augen, von wegen 1,80 Meter tief und dann ist alles aus. Und dann kräht kein Huhn und kein Hahn mehr nach mir. Weg bin ich, ich werde nie mehr aufwachen. Von wegen? Er hob seine Augen auf in seiner Qual. Viele Menschen glauben, durch den Tod werde das Dasein der Menschen aufgehoben. Das trifft aber nicht zu. Viele möchten es vielleicht gerne so glauben, weil sie ahnen, was das Neue Testament sagt. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Hebräer 10, 31. Der Ort der Verlorenen ist also auch ein Ort der Qual. Dieser Reiche war aus einer Welt ohne Schmerzen hineingestorben in eine Welt von Schmerzen. Er litt physische, körperliche und psychische Qualen. Er schrie, ich leide Pein in dieser Flamme. Und die Offenbarung des Johannes bestätigt diese Aussage und fügt hinzu, der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Mein lieber Freund, kannst du ermessen, was das heißt? Der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit, ohne Ende. Wenn dein Leben noch nicht wirklich Jesus Christus gehört, dann stehst du mit einem Bein in der Hölle. Der Ort der Verlorenen ist auch ein Ort der Erinnerung. Der Reiche wendet sich an Abraham, den er von Ferne sieht, der im Paradies war. Und er antwortet ihm, gedenke, Sohn, erinnere dich daran, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Wissen Sie was, ich glaube, was eine der größten Sünden ist unseres Lebens? Undankbarkeit. Gott hatte diesem Reichen so viel Gutes geschenkt. Er hatte ihm einen Körper gegeben, eine Seele, vielleicht Gesundheit über viele Jahre, vielleicht eine Frau, vielleicht Kinder, vielleicht gute Ernten, beruflichen Erfolg, Bewahrung in manchen Gefahren und so weiter. Ist es nicht in deinem Leben ähnlich, wenn du mal auf dein Leben schaust? Weißt du nicht, dass du jeden Augenblick von Gottes Güte lebst? Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leiten will, jetzt in diesen Tagen? Aber mein lieber Freund, ich muss es deutlich sagen, du wirst dich an dem Ort der Verlorenen nicht nur an das Gute erinnern, sondern auch an deine Sünden. Wie, sagst du? Ich weiß ja hier manchmal am Abend eines Tages nicht, was ich alles falsch gemacht habe in den vergangenen 12 Stunden. Wie soll ich mich denn dort an die Sünden meines Lebens erinnern können? Von vielen Jahren. Nun, weißt du, wie das sein wird? In Offenbarung 20, im drittletzten Kapitel der Bibel, steht der erschütterndste Absatz der ganzen Heiligen Schrift. Ich lese ihn dir vor. Da heißt es, und ich sah einen großen weißen Thron. Weißt du, warum er weiß ist? Weiß spricht in der Bibel von Gerechtigkeit, von Reinheit, von Heiligkeit. Und der Thron Gottes ist weiß, schneeweiß, weißer als Schnee. Und ich sah einen großen weißen Thron und der darauf saß, und vor seinem Angesicht floh die Erde und der Himmel, und ihnen wurde keine Stätte gefunden. Und dann sah ich die Toten, beide, groß und klein, alle Toten, stehen vor dem Thron. Und Bücher wurden aufgetan. Bücher wurden aufgetan. Darf ich das mal modern sagen? Dort wird der Film unseres Lebens ablaufen. Glaubst du nicht, dass das möglich ist? Ich war 15 oder 16 Jahre alt, da half ich mit bei einer Bauarbeit. Oben auf einem Gerüst stand ich und ich sollte die Dinge entgegennehmen, die da mittels einer Seilwinde hochgezogen wurden. Und ich träumte ein bisschen, wie vorhin, als ich gesagt habe, der Chor wird singen. Dabei sollte ich ein Lied ansagen, das alle singen. Ja, ich träumte ein bisschen und dann kam ich mit der Hand in die Seilwinde zwischen das Seil und die Rolle. Und in dem Augenblick, als der Schmerz durch meinen Körper ging, ging in Sekundenschnelle, in Bruchteilen von Sekunden mein Leben vor mir ab. Die 16 Jahre, die ich bis dahin gelebt hatte. Ich sah ganz deutlich Stationen aus meiner Kindheit bis dahin. Wissenschaftler haben festgestellt, wenn man Stromstöße auf eine bestimmte Stelle in unserem Gehirn gibt, dann passiert genau das. Da ist alles gespeichert. Man kann dort wiederfinden, welche Farbe und welches Muster die Tapete hatte in unserem Kinderzimmer, als wir 2 Jahre alt waren. Ist alles da oben drin gespeichert. Hat Gott so gemacht? Dort wird der Film unseres Lebens ablaufen. Und dann werden die Szenen zu sehen sein, wie wir in den Horoskopen geblättert haben und vielleicht doch gedacht haben, ach, ich weiß nicht, ob ich heute diesen Geschäftsabschluss tätigen soll oder ob ich heute mich mit dem und dem treffen soll, der vielleicht mir gefällt. Und es wird zu sehen sein, wie wir zur Wahrsagerin gegangen sind. Oder zu einer Besprecherin, um das Vieh besprechen zu lassen. Und die hat das dann in den heiligen Namen gemacht, in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir haben gedacht, ach, Hauptsache es hilft. Und haben nicht gemerkt, dass das Zauberei ist, dass das weise Magie ist. Magie im Sinne von, wo sie unter einem christlichen Anstrich gebraucht wird. Und die Szenen werden zu sehen sein, wie wir den heiligen Namen Gottes missbraucht haben. Ach Gott, wie ist es kalt. Ach Gott, wie ist es heiß, Herr Jemine. Es gibt Leute, die können fast keinen Satz mehr sagen, ohne dabei den Namen Gottes im Munde zu missbrauchen. Wo Gott gesagt hat, er wird den nicht ungestraft lassen, der seinen heiligen Namen missbraucht. Und der Film läuft weiter. Und es wird zu sehen sein, wie wir unsere Ruhetage verbracht haben. Gott sagt, wir sollen den Ruhetag heiligen. Aber wir hatten keine Zeit für ihn. Wir hatten keine Zeit, in der Bibel zu lesen. Wir hatten keine Zeit, in einen Gottesdienst zu gehen. Es musste gearbeitet werden und sonntags auch noch. Und wenn nicht auf dem Bau, dann im Büro. Wir hatten keine Zeit und der Film läuft weiter. Und wir möchten ihn gerne anhalten und es geht nicht. Und dann wird zu sehen sein, wie wir mit unseren Eltern umgegangen sind. Jede lieblose Bemerkung, wie wir mit ihnen geredet haben, wie wir hinter ihrem Rücken über sie geredet haben. Und der Film läuft weiter. Und manches ungeborene Kind wird dann rufen, Mutter, Vater, warum habt ihr mich denn nicht leben lassen? Und der Film läuft weiter. Und wir möchten ihn gerne anhalten. Und es geht nicht. Und die Sünden unserer Jugend werden zu sehen sein. Voreheliche Unzucht, der heimliche Seitensprung, wie wir in jenen sündigen Magazinen geblättert haben, schmutzige Filme angeschaut haben und alles, was dann folgte. Es wird alles zu sehen sein. Wir werden uns schämen. Wir würden uns gerne verstecken und es wird nicht gehen. Und die Szene am Portemonnaie der Mutter und an der Geldkassette des Vaters und wie wir damals in jenem Kaufhaus scheinbar unbemerkt zugegriffen haben und all die frommen Sünden und die Stolzsünden und Hochmutsünden und Heuchelei und Richtgeist und Unversöhnlichkeit und alle Lügenszenen unseres Lebens. Weißt du, mein lieber Freund, Gott nimmt es sehr genau mit unseren Sünden. Der Gott der Bibel ist ein heiliger Gott, der zu fürchten ist und der nichts unter den Teppich kehrt. Dieser Gott, der durch die Finger schaut, der 5 gerade sein lässt, das ist ein Teufelsgebilde, den gibt es gar nicht in Wirklichkeit. Aber der lebendige Gott der Bibel, das ist ein heiliger Gott und er kann Leib und Seele verdammen in der Hölle. Weißt du, die Verlorenen nehmen ihre Sünden mit in die Ewigkeit. Und sie werden sich daran erinnern. Sie werden ihnen vorgeführt. Bücher werden aufgetan. Der Film läuft ab. Aber nicht die, die in den Himmel gehen. Die nehmen keine einzige Sünde mit. Warum nicht? Deren Sünde ist mit dem Blut Jesu Christi reingewaschen. Sie haben ihre Kleider helle gemacht im Blut des Lammes. Und Gott holt nie etwas unter dem Blut hervor. Niemals. Die Sünden von dem Film ihres Lebens sind, im Bild gesprochen, überbelichtet. Überbelichtet, nicht mehr da. Vor 2 Monaten durfte ich zum ersten Mal in meinem Leben in Israel sein. Wie habe ich mich gefreut, dieses Land kennenzulernen, in dem Gott so wunderbar gehandelt hat, in dem Jesus Christus gelebt hat. Und ich hatte einige Bilder gemacht mit meiner alten Kamera, die schon bald 20 Jahre alt ist, und ich hatte sie lange nicht benutzt und wusste nicht mehr genau, wie ich den Film wechseln muss, und habe irgendeine dumme Bewegung gemacht, einen dummen Fehlgriff, und der Film war überbelichtet. Er war kaputt. Alle schönen Bilder weg. Kein Chemiker auf der Welt kann sie zurückholen. Wenn ein Film überbelichtet ist, dann ist nichts mehr drauf. Und das möchte Gott machen mit deinem Leben, mit dem Film deines Lebens. Er möchte deine Sünden wegnehmen. Er möchte sie tilgen wie den Nebel. Er möchte sie einfach vergeben und in die Tiefe des Meeres werfen. Weißt du, mein lieber Freund, der Teufel stellt Sünde immer als etwas Genießbares dar, als etwas Schönes, Verlockendes. Aber er verschweigt den bitteren Nachgeschmack. Sünde ist niemals harmlos. Sünde ist das Schmutzigste und Schmierigste, was es überhaupt gibt, weil Sünde dem Menschen nicht nur das irdische Leben, sondern auch das ewige Leben zerstört. Wer das erkannt hat, wem die Augen geöffnet worden sind über die Verderbensmacht der Sünde, der fleht: Herr Jesus Christus, rette mich von meinen Sünden, rette mich von meinem verlorenen Leben. Mein lieber Freund, du musst Buße tun. Buße tun heißt, du musst einmal das wahre Wesen der Sünde erkennen und wo sie dich hinbricht, und dann brechen mit der Sünde und dich davon lösen. Du musst dich bekehren. Bekehren heißt, dich abkehren von der Sünde und dich hinkehren zu Jesus Christus und ihm dein Leben übergeben, überantworten, es unter seine Herrschaft stellen. Heut lebst du, heut bekehre dich, ehe's morgen wird, kann's ändern sich. Wir erfahren aber noch ein weiteres in diesem Bericht. Der Ort der Verlorenen ist auch ein Ort der absoluten Endgültigkeit. Abraham spricht von einer großen Kluft zwischen Himmel und Hölle. Und diese Kluft ist unüberbrückbar. Das heißt, es gibt keine zweite Gelegenheit. Es gibt auch kein Fegefeuer. Das ist eine falsche Lehre von einer der beiden großen Kirchen. Und die Bibel sagt mit aller Deutlichkeit, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Hebräer 9, Vers 27. Es gibt auch keine Reinkarnation. Wie ich vorhin schon sagte bei der Buchvorstellung, Reinkarnation kommt aus dem Hinduismus. Das ist eine heidnische Religion. Die hat gar nichts zu tun mit dem, was Gott uns in seinem Wort in der Bibel gegeben hat. Und diese Vorstellung ist falsch. Die Bibel sagt es deutlich: einmal sterben, nicht immer wieder sterben und wieder leben und wieder sterben und dann vielleicht als Fliege zur Welt kommen oder als Vogel oder als anderes Tier. Nein, die Bibel sagt, einmal leben wir und einmal sterben wir und danach müssen wir uns verantworten vor Gott. Darum bedenk dein seliges Heut, die Gnade hat Schranken und Zeit. Und dann ist der Ort der Verlorenen auch ein Ort der Selbstbeschuldigung. Wie viele verpasste Gelegenheiten werden den Menschen da vor Augen stehen? Wie oft hat er dieser reiche Mann vielleicht auf Partys gesagt: Ach, 1,80 Meter tief und dann ist alles aus. Es ist noch keiner zurückgekommen. Jetzt und hier muss das Leben gelebt werden. Das sind doch alles Ammenmärchen der Kirche, dass es einen Himmel gibt und eine Hölle. Die wollen doch nur die Leute mit dem Höllenhund in den Himmel jagen. Lustig gelebt und selig gestorben, das heißt dem Teufel das Handwerk verdorben. Wirt, bring noch eine Runde, und dann wurde noch weiter getrunken und weiter gespottet und weiter gesündigt. Und jetzt? Jetzt sah alles ganz anders aus. Jetzt machte er sich die bittersten Vorwürfe. Damals, als es mir so gut ging, warum habe ich bloß nicht nach Gott gefragt? Warum habe ich ihm nicht gedankt für all das Gute in meinem Leben? Warum habe ich ihm nicht die Ehre gegeben? Damals auf jener Beerdigung, als mir der Ernst der Ewigkeit so klar vor Augen stand. Damals im Krankenhaus, vor der Operation, damals in jenem Gottesdienst, als jener Prediger so deutlich zur Umkehr gerufen hat, warum habe ich bloß nicht auf Gottes werbende Liebe gehört? Warum war ich denn mit allem anderen beschäftigt? Warum habe ich eigentlich nicht geantwortet? Weißt du, mein lieber Freund, du kannst dich nicht einfach bekehren, wann du willst, wann du Lust hast. Glaub das bloß nicht. Aber es gibt Augenblicke, in denen Gott einem Menschen sehr nahe kommt. Und ich glaube, heute Abend ist wieder so ein Augenblick für den einen oder anderen unter uns. Eine solche Gnadenstunde. Diese Predigt ist nicht zufällig. Es ist vielleicht die Botschaft für den einen oder anderen unter uns heute Abend. Und darum bitte ich dich an Christi statt, lass dich erretten. Lass dich versöhnen mit Gott, damit nicht deine Ewigkeit eine Ewigkeit der Selbstbeschuldigung wird. Der deutsche Dichter Schiller hat sogar einmal gesagt, was du in einer Minute ausgeschlagen, bringt keine Ewigkeit zurück. Der Ort der Verlorenen ist auch ein Ort der Besorgnis. Der Reiche flehte, Vater Abraham, ich habe noch 5 Brüder in Detmold und Umgebung. 5 Brüder. Ich dachte heute noch darüber nach und fragte mich, warum machte er sich denn nur Sorge um die Brüder? Wahrscheinlich war es damals schon so wie heute, dass sich die Männer schwerer tun mit dem Glauben als wie die Frauen, weil die Männer so vernunftbetont sind und meinen, sie könnten mit ihrem Verstand alles erfassen. Und Christentum, das sei ein sentimentaler Unsinn für Frauen und kleine Kinder und vielleicht noch für alte Leute, die schon kurz vor dem Sterben gehen. Aber so ein richtiger Mann, der krempelt die Ärmel hoch, der packt das Leben an, der braucht doch keinen Gott und keinen Glauben. So denken die Männer schon seit Jahrtausenden. So dachten diese auch, diese Brüder. Und da möchte er sie gerne warnen. Da ruft er zu Abraham, ich habe noch 5 Brüder und die sind alle noch auf dem falschen Weg. Die werden alle in der Hölle aufwachen, wenn sie so weiterleben. Und er möchte sie gerne warnen. Diese Bitte des reichen Mannes, das ist ein gewaltiger missionarischer Aufruf an alle unter uns, die errettet sind, die gläubig sind, die Gott kennen, die Jesus Christus in ihrem Leben haben. Wir, liebe Brüder und Schwestern, wir sind es, die andere Menschen zu Christus führen sollen. Macht es denn euch nichts aus, dass die Kinder, die Eltern, die Geschwister, die Arbeitskollegen, die Freunde auf ewig verloren gehen? Wenn das so ist, wenn wir nichts mehr empfinden für die Menschen um uns herum, die ohne Christus leben, dann sind wir selber lau geworden und brauchen eine Erweckung. Dann müssen wir Buße tun. Dann müssen wir uns neue Retterliebe schenken lassen. Wir sehen es hier. Dieser reiche Mann, er wollte seine Brüder warnen. Ich musste schon denken, wenn einmal die Insassen der Hölle nur für 24 Stunden hier auf diese Erde zurückkommen könnten. Ich glaube, es wären die glühendsten Evangelisten, die die Welt je gesehen hat. Dagegen ist Wilhelm Pahls ein Waisenknabe und Wilfried Block erst recht. Sie würden keine Minute auf dieser Erde Ruhe geben und sie würden nicht Zeitungen lesen und nicht essen und nicht Radio hören und nicht irgendwelche belanglosen Dinge tun. Sie würden zu den Menschen gehen und sie warnen und ihnen predigen. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Kehrt um. Die Bibel ist Wahrheit. Es gibt einen Himmel und es gibt eine Hölle. Macht ernst mit der Botschaft der Bibel. Aber sie können nicht kommen, obwohl sie sehr besorgt sind um die Menschen, die noch nicht bekehrt sind. Sie können nicht kommen. Aber Gott hat noch seine Boten hier auf der Erde, die sein Wort verkündigen. Und heute Abend hört er erneut. Lasst mich noch ein letztes sagen über den Ort der Verlorenen. Es ist auch ein Ort der erloschenen Verheißungen. Ist uns aufgefallen, 2 Bitten äußert der Reiche in Richtung Himmel, 2 Bitten und beide werden ihm abgeschlagen. Die Bibel ist voller Verheißungen, voller Versprechen Gottes. Und wenn Gott etwas verspricht, das hält er. Zum Beispiel sagt Gott, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das gilt dir. Rufe ihn an in deiner Not, in deiner Sündennot, in der Not deiner Verlorenheit und du wirst erfahren, wie Gott dieses Versprechen einlöst. Oder wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Das gilt jedem Menschen. Wer den Namen des Herrn Jesus anruft, heute Abend hier in dieser Halle, der wird errettet werden. Das ist ein Versprechen Gottes. Aber höre gut zu, mein Freund. Die Versprechen Gottes, sie gelten alle nur hier für dieses Leben. Die Hölle ist ein Ort der erloschenen Verheißungen. Und ich will auch noch ein Wort sagen an die unter uns, die vielleicht erzogen sind in dem Glauben, dass man auch Heilige anrufen könnte. Den Namen von Heiligen, sogenannten Heiligen, irgendwelchen frommen Leuten, die einmal viele gute Werke getan haben. Hör mal, mein lieber Freund, wenn es jemals einen wirklichen Heiligen gab, dann war es der heilige Abraham. Er wird in der Bibel Vater des Glaubens genannt. Und hier ruft ein Mensch den heiligen Abraham an, zweimal, und er kann ihm nicht helfen. Seine Bitten werden ihm abgeschlagen. Du musst nicht Heilige anrufen und du musst nicht Maria anrufen und du musst nicht Engel anrufen. Die Bibel sagt, es gibt einen Gott und einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat für unsere Erlösung. Seinen Namen darfst du anrufen. Mein lieber Freund, der biblische Text wäre eigentlich an dieser Stelle zu Ende. Stell dir einmal vor, ich würde jetzt diese Predigt beenden und würde dich so mit all dem, was du jetzt gehört hast, nach Hause gehen lassen. Mit dieser ernsten Botschaft über den Ort der Verlorenen. Ich habe 7 Punkte aufgezählt, die hier im Text gesagt werden über den Ort der Verlorenen. Jesus hörte auf, als er das gesagt hatte. Er ließ die Menschen damit stehen und ließ diese Botschaft wirken. Ich darf das heute nicht so machen. Ich darf hier nicht aufhören und ich will es auch nicht. Denn das Evangelium der Bibel geht noch weiter. Es hört nicht an dieser Stelle auf. Wie froh bin ich, dass zwischen uns und der Hölle das Kreuz von Golgatha steht. Das Kreuz von Golgatha. Und Gott ruft heute Abend, komm zum Kreuz mit deinen Lasten. Komm doch zum Kreuz. Dort hat doch Jesus Christus für dich die Hölle geschmeckt. Die Bibel sagt, dass er, der reine und heilige Sohn Gottes, dorthin genagelt wurde an das Kreuz und dass Gott ihn zur Sünde gemacht hat. Und in dem Augenblick, als er dort am Kreuz starb, da lag alle Sünde der Welt auf ihm, auch deine und meine Sünde. Auch die Sünden, die auf dem Film deines Lebens sind, für die du dich zutiefst schämen musst, die schmutzigste Stelle deines Lebens, auch das hat er getragen dort am Kreuz. Und dann hat er aufgeschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weißt du warum? Weil deine und meine Sünden auf ihm lagen. Und dann ist er abgestürzt. Dann ist er in die tiefste Tiefe gegangen. Dann ist er in die Hölle gegangen. Hölle heißt Trennung von Gott. Da ist er hingegangen. Damit du und ich nicht dorthin gehen müssen, ging Jesus Christus dorthin. Und darum möchte ich dir sagen, Gott will doch nicht, dass ein Mensch an den Ort der Qual kommt. Gott hat die Hölle gar nicht für Menschen gemacht ursprünglich, sondern die Hölle war gemacht für den Teufel und für seine Engel, für den Teufel und die Dämonen. Aber höre, wenn ein Mensch in seinem Stolz die Liebe Gottes mit Füßen tritt, wenn er das Opfer von Golgatha, wo Gott sein Liebstes und Höchstes und Heiligstes gegeben hat, wenn er das ablehnt, dann hat Gott keine andere Wahl in seiner heiligen Gerechtigkeit, als Menschen an den Ort zu schicken für immer, wo eigentlich nur der Teufel und seine Engel sein sollten. Haben wir das verstanden? Gott will nicht, dass Menschen dorthin kommen. Darum hat er seinen Sohn gesandt zur Errettung. Und wenn Menschen das ablehnen, dann hat Gott keine andere Möglichkeit. Und dort wird ihn niemand anklagen können. Alle, die dort sind, werden ihre Knie beugen müssen und werden sagen, Gott, du bist gerecht, du hast mich gerufen und ich habe nicht gewollt. Das werden sie alle sagen müssen dort. Ich habe nicht gewollt. Mein lieber Freund, ich kenne dein Leben nicht. Wie ist mir bange heute Abend, was ich hier für Menschen vor mir habe, so viele Menschen. Ich kenne dein Leben nicht. Ich weiß nicht, was im Augenblick über deinem Leben steht. Ich weiß nicht, ob du gerettet bist oder noch nicht, ob du vielleicht ganz gleichgültig hierher gekommen bist oder auch suchend nach Frieden mit Gott. Hier sind so viele junge Menschen. Ich weiß nicht, wie es um euch steht, aber Gott weiß es und ich weiß, dass er euch retten möchte von einem verlorenen Leben. Hier in Detmold und in Deutschland und auf der ganzen Erde geht heute im Jahr 2002 niemand mehr an seinen Sünden verloren, ganz gleich, was immer er getan hätte. Und wenn er ein Mörder wäre und Ehebrecher, du gehst nicht an deinen Sünden verloren. Du gehst nur dann verloren, wenn du den ablehnst, der deine Sünden am Kreuz so bitter bezahlt und getragen hat, wenn du ihn ablehnst und ihn verweigerst, in dein Leben zu kommen, dann bist du verloren. Dann kann dir niemand helfen. Aber höre, die Bibel sagt, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Und Jesus Christus hat das getan. Er hat seine Liebe bewiesen. Er will dich reinwaschen, weißer als Schnee. Die Bibel sagt, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Und darum bitte ich dich, beug doch deine Knie vor Gott. Bekenne ihm doch deine Sünden und dein Selbstleben, dass du selbst gerecht warst, dass du Gott rausgeklammert hast aus deinem Leben, dass dir alles andere wichtig war, nur nicht er und seine Ziele. Und dann bekehre dich von Herzen und nimm Jesus Christus auf als deinen Herrn und Retter. Weißt du, dann wird deine Ewigkeit einmal ganz anders aussehen als die des reichen Mannes. Denn du bist nicht für den Friedhof und nicht für die Hölle bestimmt, sondern für den Himmel. Wenn dein Leben Jesus Christus gehört, wenn du bereit bist, mit ihm zu leben und wenn es sein muss, auch mit ihm zu leiden, dann wartet ewige Herrlichkeit auf dich. Gottes Kinder wissen, das Schönste kommt noch. Schau Lazarus, diese geplagte Jammergestalt, der jahrelang aus der Mülltonne des Reichen gelebt hatte, er war jetzt im Paradies. Sein Sterben war ein Heimgehen gewesen, wie bei der Gisela, von der wir gehört haben, und wie bei der Mutter Schloh, von der wir gehört haben. Ein Heimgehen ins Licht, ins Vaterhaus. Sein Sterben war ein Erben gewesen. Kein Hunger mehr, keine Krankheit mehr, keine Schmerzen mehr, keine Ungerechtigkeit mehr, keine Tränen mehr. Stattdessen ewige Freude, Licht, Wärme, Harmonie. Die Bibel sagt, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was sich kein Mensch vorstellen kann so schön, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und das Schönste in der neuen Welt Gottes ist eine Person, Jesus Christus. Wir singen oft bei Beerdigungen das Lied, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein ich in die goldenen Gassen ziehe ein, dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. So sagt es auch der sterbende Adolf Schlatter. Ach, lass doch die goldenen Gassen, ich begehre nur eines, am Hals meines Heilandes zu hangen. Schön ausgedrückt, am Hals meines Heilandes, da möchte ich sein, wenn ich hier meine Augen schließe. Mein lieber Freund, nun bitte ich dich am Ende dieses Abends nur um das eine. Überschlag die Kosten. Jesus Christus hat gesagt, man soll die Kosten überschlagen. Man soll sich überlegen, wie man gelebt hat. Man soll überlegen, wo man hingeht, wenn man so weiterlebt, wo das endet. Man soll die Kosten überschlagen und auch, was er zu geben hat, was er zu bieten hat. Und dann soll man die Entscheidung treffen. Bitte nicht aus Angst vor der Hölle, sondern weil da einer ist, der alles gegeben hat, der bis zum Äußersten gegangen ist, um uns vor der Hölle zu erretten. Und diesem, der das getan hat, dem wollte ich gerne mein Leben anvertrauen. Und dem darf ich bis zum heutigen Tage dienen. Und er gibt dir hier und jetzt ein reich erfülltes Leben. Und wenn du bei ihm im Licht sein willst, dann bitte ich dich, gib ihm heute dein Leben. Bekehre dich heute.